Wunderschönen guten Morgen. Es ist für Menschen, die keine Insider sind, immer schwierig, in eine neue Gruppe hineinzukommen und zu merken, die haben eine ganz andere Sprache. Da bist du mit den BMX-Fahrern unterwegs und dann erzählen die dir irgendwelche Begriffe und du denkst, die sprechen eine andere Sprache. Dann bist du bei den Snowboardern und dann fragen die, hey, kannst du denn 360 und dies und jenes? Und ich denke dann so, von was reden die überhaupt? Und dann kommt man in eine christliche Gemeinde und am Ostersonntag werfen sich Insider sich um die Arme und rufen zu, der Herr ist auferstanden und man weiß gar nicht, soll man jetzt Danke sagen oder guten Appetit oder sonst irgendwas. Kleine Einführung, wenn am Ostersonntag jemand mit einer großen Erwartung, mit einer großen Augen auf einen zukommt und sagt, der Herr ist auferstanden, dann antwortet man eigentlich, um sich so ein bisschen als Insider zu outen, er ist wahrhaftig auferstanden. Wir können das ja einmal probieren. Der Herr ist auferstanden.
Er ist wahrhaftig auferstanden.
Jawohl, wir haben das zwar bis nächstes Jahr wieder vergessen, aber nur diesen Spruch und nicht, dass Jesus wirklich auferstanden ist. Ich habe für den heutigen Morgen den Titel so gewählt, und zwar von der Raupe zum Schmetterling. Und alles, was wir jetzt so heute Morgen betrachten, bedenkt es auch aus diesem Blick von der Raupe zum Schmetterling. Ich möchte aber zu Anfang die Auferstehungsgeschichte aus Matthäus lesen, noch kurz vorab. Wir haben es im Neuen Testament mit vier Evangelien zu tun. Wir haben es mit einem Evangelium nach Matthäus, nach Markus, nach Lukas, nach Johannes zu tun. Für manch einen, und wenn man ganz aufmerksam die unterschiedlichen, gerade die Berichte auch um die Kreuzigung herum und auch um die Auferstehung liest, dann könnte man doch meinen, die haben doch voll die Unterschiede drin, oder ja, das ist überhaupt nicht einheitlich. Und beim einen waren es zuerst die Frauen, beim anderen war es erst zu Petrus, da beim einen sitzt der Engel vorne auf dem Stein, beim anderen ist er drin und ist Jesus der Gärtner und so weiter. In der Kriminologie, so haben wir sagen lassen, sind Zeugenaussagen dann glaubwürdig und als für wahr zu erachten, wenn die nicht sich klingen, wie wenn sie alle genau also aufeinander abgestimmt sind, sagen, also wir müssen alle sagen, zwar so und zwar so und zwar so, dann denkt man, oh, da stimmt irgendwas nicht. Aber wenn jetzt der eine zum Beispiel sagt, also der Unfall ist so hergegangen und so weiter, auf einmal kam da dieses blaue Auto und es fuhr in die Richtung und der andere berichtet genau das Gleiche und sagt, also ich habe denn auf einmal ein grünes Auto gesehen, das ist, und dann, ja was? Blau oder grün? Ich stelle jetzt nicht ganz in Frage. Und eigentlich kommt dadurch raus, jeder merkt sich ja was anderes, ist vakant. Aber wenn man das Bild zusammenfügt, kann man rekonstruieren, ist diese Gesamtzeugenaussage glaubwürdig oder nicht. Es gibt diesen spannenden Film von Denzel Washington, es geht um ein Attentat und der heißt 8 Blickwinkel. Und jeder diese 8 Blickwinkel sieht diesen Vorgang aus einer ganz anderen Warte und du denkst jedes Mal, das ist ja wie, jeder hat von was anderem wie den Schatten und von was anderem den klaren Durchblick. Und im Gesamten zusammengefügt realisieren wir, boah, da die sprechen alle vom Gleichen. Also, wir haben es mit vier Zeugnisberichten zu tun. Ich möchte heute einen lesen. Matthäus 28, das ganze Kapitel. Am Sonntagmorgen in aller Frühe gingen Maria Magdalena und die andere Maria hinaus zum Grab. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben, weil ein Engel des Herrn vom Himmel herabkam, den Stein beiseite rollte und sich darauf niederließ. Sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Die Wachen zitterten vor Angst, als sie ihn sahen, fielen sie zu Boden und blieben wie tot liegen. Der Engel sprach die Frauen an, habt keine Angst, sagte er, ich weiß, ihr sucht Jesus, der gekreuzigt wurde. Er ist nicht hier, er ist von den Toten auferstanden, wie er gesagt hat. Kommt und seht, wo sein Leichnam gelegen hat. Und nun geht und sagt es seinen Jüngern, dass er von den Toten auferstanden ist und ihnen nach Galiläa vorausgeht. Dort werdet ihr ihn sehen. Merkt euch, was ich euch gesagt habe. Die Frauen liefen schnell vom Grab fort. Sie waren zu Tode erschrocken und doch zugleich außer sich vor Freude. So schnell sie konnten, liefen sie zu den Jüngern, um ihnen auszurichten, was der Engel gesagt hatte. Unterwegs begegneten sie Jesus. Seid gegrüßt, sagte er. Und sie liefen zu ihm hin, umklammerten seine Füße und beteten ihn an. Jesus sagte zu ihnen, habt keine Angst. Geht und sagt meinen Brüdern, sie sollen nach Galiläa kommen, dort werden sie mich sehen. Während die Frauen auf dem Weg in die Stadt waren, gingen einige der Männer, die das Grab bewacht hatten, zu den obersten Priestern und berichteten ihnen, was geschehen war. Sofort wurde eine Versammlung aller Ältesten einberufen. Sie beschlossen, die Soldaten zu bestechen und gaben ihnen die folgende Anweisung. Ihr müsst sagen, die Jünger von Jesus kamen in der Nacht, während wir schliefen und haben seinen Leichnam gestohlen. Wenn der Statthalter davon erfährt, werden wir euch beistehen. Ihr braucht nichts Schlimmes zu befürchten. Die Soldaten nahmen das Bestechungsgeld an und sagten, was ihnen aufgetragen worden war. Ihre Geschichte verbreitete sich unter den Juden und sie erzählen sie noch bis zum heutigen Tag. Dann gingen die 11 Jünger nach Galiläa zu dem Berg, den Jesus ihnen genannt hatte. Als sie ihn sahen, beteten sie ihn an, aber einige zweifelten immer noch. Jesus kam und sagte zu seinen Jüngern, mir ist alle Macht im Himmel und auf Erden gegeben. Darum geht zu allen Völkern, macht sie zu Jüngern, tauft sie im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie, alle Gebote zu halten, die ich euch gegeben habe. Und ich versichere euch, ich bin immer bei euch bis ans Ende der Zeit. Soweit das Wort Gottes, langer Text. Für uns Christen ist es so, ohne die Auferstehung wären auch alle anderen Lehren Jesu nicht zu gebrauchen. Denn Jesus selbst hat mehrmals auf seinen Tod und seine Auferstehung hingewiesen, darüber gesprochen. Wenn Jesus wirklich von den Toten auferweckt wurde, so müssen wir annehmen, dass alles, was er gesagt hat, wahr ist. Und wir können auch mit Sicherheit wissen, dass es ein Leben nach dem Tod gibt. Es wäre für mich zu wenig zu sagen, so wie vielleicht Mahatma Gandhi, der doch so tolle Lehren geäußert hat, nach denen wollen wir uns richten oder nach sonst einem Philosoph, wie schon Sokrates immer gesagt hat, was auch immer uns vielleicht wir, ihr seid ja hier, Goetheland, Frankfurt und so weiter, da will man das hochheben, was doch Goethe gesagt hat. Jeder, der das Abitur machen will, muss Faust lesen. Und dann denkst du so, die wollen was lebendig halten, was aber eigentlich tot ist. Und nur die tollen Sprüche, die schlauen Sprüche der Bergpredigt zu hören, ohne zu wissen, die Kraft der Auferstehung ist da, wäre mir persönlich zu wenig. Jesus hat selber seinen Tod und seine Auferstehung vorausgesagt und alles geschah genauso, wie er es gesagt hat. Ich möchte nur ein paar Bibelverse rauspicken, es sind noch viel mehr da. Aber wir lesen in Johannesevangelium Kapitel 2, Vers 19 bis 21. Jesus antwortete ihnen, diesen Beweis sollt ihr haben. Zerstört diesen Tempel. In 3 Tagen werde ich ihn wieder aufbauen. Was? Riefen sie. In 46 Jahren ist dieser Tempel erbaut worden und du willst ihn in drei Tagen schaffen? Mit dem Tempel aber meinte Jesus seinen Leib, der geopfert werden sollte. Matthäus 12, Vers 40. Jona war 3 Tage und 3 Nächte im Bauch des großen Fisches. Ebenso wird der Menschensohn 3 Tage und 3 Nächte im Grab sein. Matthäus 16, Vers 21. Während dieser Zeit begann Jesus mit seinen Jüngern über den Weg zu reden, den er noch gehen müsste. In Jerusalem werden mich die Führer des Volkes, die hohen Priester und die Schriftgelehrten foltern und töten, aber 3 Tage später werde ich auferstehen und leben. Anerkannte Historiker dokumentieren ebenso diese Geschehnisse, die damals vor 2000 Jahren in Jerusalem geschehen sind. Ein Josephus hat darüber berichtet, ein Ignatius hat darüber berichtet. Auch Historiker aus dem 1. und 2. Jahrhundert haben darüber gesprochen, ein Cornelius Tacitus, ein Sueton. Verschiedene Leute dokumentieren, was damals passiert ist. Jesus wurde in ein Felsengrab gelegt. Ein aus dem Felsen behauener Hohlraum. Es wird ein Stein, der vorgewälzt, circa 1 Tonne schwer, der quasi zum das Grab verschließen bergab gewälzt wird und wo 16 Leute ungefähr gebraucht würden, 16 bis 20 Leute, um diesen Stein zu öffnen und wieder das Grab zu öffnen. Das hat ja folgenden Gedanken, so ein Grab bleibt verschlossen, ungefähr 1-2 Jahre, dann ist der Verwesungsakt in der Regel abgeschlossen und dann können die Knochen beiseite geräumt werden, es ist wieder Platz für neue Leichen. Es war einfach in der damaligen Zeit und vor allem in Jerusalem ist so ein harter Boden, die haben nicht wie hier fruchtbares Land, wo man die beliebig in die Erde legen konnte. Jesus wurde in ein Felsengrab gelegt, Stein wurde davor gewälzt. Und aus Furcht, dass der Leichnam gestohlen werden konnte, wurden römische Soldaten zur Grabbewachung eingesetzt. So eine Wache bestand meistens aus 16 Soldaten. Die Soldaten wussten, wenn sie einen Befehl für etwas bekommen haben, dann müssen sie das mit dem Leben verteidigen. Das heißt, es gab gar keine Alternative, als zu sagen, entweder wir haben den Befehl erfolgreich gemacht oder wir müssen sterben. Eine Wache bestand aus 16 Soldaten. Das war in der Regel so, dass 4 Soldaten das zu Bewachende bewachten und die anderen 12 lagen direkt vor den Bewachern, mit dem Kopf zu den Wachenden und schliefen. Und nach 4 Stunden wurde gewechselt. Und so konnte eigentlich gewährleistet werden, dass immer 4 topfitte Männer bereit waren und im Ernstfall die anderen gleich mit wach sein konnten. Das heißt 16 Leute, die gleich eigentlich das zu Bewachende verteidigen konnten. Aber der Fakt ist nun mal, wovon wir Christen ausgehen und was hier in der Bibel beschrieben steht, das Grab war leer. Und welche Erklärungsversuche gibt es bis heute? Und ist es nicht so, dass oder ist die Auferstehung wirklich die einzig gute Erklärung dafür? Es gibt die eine Überlegung und die sagt, Jesus war gar nicht tot, sondern nur in einer Art Koma. Ich habe damals als junger Kerl mit 18, 19 mich mit einem Mensch unterhalten. Er hat gesagt, ich habe das genau studiert und so weiter, weil eigentlich war Jesus ja in Ägypten und wahrscheinlich auch mal noch irgendwie in Indien und er konnte sich über gewisse Meditationsriten in so einen Zustand versetzen, wo man dachte, er sei tot und dann haben sie den ins Grab gelegt und dann konnte er sich da ausruhen nach 2 Tagen und so weiter. Jesus war gepeitscht und gepeinigt worden. Unter den Juden gab es folgende Regel, 40 Schläge, weniger eins, das kannten die Römer so nicht. Sondern Römer haben auf einen Häftling so lang eingedroschen, bis er kurz davor war, wegzusterben, weil er ja noch das Kreuz tragen sollte. Jesus hing 6 Stunden lang am Kreuz. Das Kreuz hatte es war so, dass die Nägel durch die Handwurzeln da hinten reingeschlagen wurde, auch an den Beinen. An den Füßen gab's wie ein kleiner Schemel, um sich abdrücken zu können. Das war nicht, um denen eine Wohltat zu machen, dass es angenehmer ist, sondern um diesen Todeskampf einfach zu verzögern. Sollte ein langes, abschreckendes Beispiel von Qual sein. Aufgerichtet, meistens irgendwo, wo viele Leute zugucken konnten. Und weil die Römer gute im Foltern, im Hinrichten gute Erfahrungen gesammelt haben über die Jahrhunderte, war so, dass sie gesagt haben, wenn es denn doch zu lang geht, die Todesqual, und wir aber irgendwann merken, das kann ja bis zu 1-2 Tagen gehen, aber in Israel war der Sabbat vor der Tür gestanden, dann macht man auch, um das denn doch zu beschleunigen, so dass man den Leuten die Beine bricht mit einer Stange, so lange auf die Unterschenkel eindrischt, bis dann der Körper nur noch an den Händen hängt und durch diese unbequeme Haltung erstickt dann der Mensch einen furchtbaren Erstickungstod. Um dann sicherzugehen, dass dieser Leichnam, dass dieser Gekreuzigte wirklich tot ist, wurde, und so ist es beschrieben, eine Lanze in die Seite reinkauen, auf die linke Seite, in dem Bereich des Herzens. Und nach der Beschreibung kam hier Blut und Wasser raus, was ein ganz klares Zeichen schon dafür war, dass das Blut geronnen ist. Also diesen Gedanken, Jesus war gar nicht tot in einer Art Koma, können wir komplett ausschließen. Zudem ist es so, dass nach jüdischer Tradition dann noch mehrere Kilo an Leinen und Gewürze verwendet wurden, um diesen leblosen Körper einzuwickeln, wie in einem Kokon, wie eine Raupe in ihre Verpuppung eingesponnen wird. Da kommst du allein nicht raus. Aus dem Bericht, wie Lazarus den Jesus von den Toten auferweckt hat, da hieß es auch, nehmt ihm die ganzen Sachen weg, der konnte sich nicht selber befreien. Wäre Jesus da wirklich in der Lage gewesen, in diesem Zustand dann auch noch diesen 1-2 Tonnen schweren Stein wegzurollen, sich dann noch vor den 16 römischen Soldaten auszuweichen und später strahlend, gut gelaunt und verklärt den Jüngern zu erscheinen? Ich glaube nicht. Eine zweite Überlegung, und das haben wir in unserem Bibeltext gelesen, ist die Kunde, die Jünger Jesu haben den Leichnam gestohlen. Wäre eine leichte Erklärung, aber die Jünger haben erst gar nicht versucht, denn sie hatten Angst und aus Angst hatten sie sich versteckt. Die Jünger waren sowas von irritiert, die konnten bis zum Schluss gar nicht glauben, dass Jesus wirklich von seinem Tod und von seiner Auferstehung spricht, dass sogar sein bester Kumpel Petrus so Muffensausen hatte und dass er sich breitschlagen lassen, sogar Jesus zu leugnen und mit Fluchen gesagt hat, ich kenne diesen nicht. Ich würde jetzt frei sagen, Gott verdamm mich, falls ich was anderes sage. So ungefähr hat der beste Kumpel es ausgedrückt. Die Jünger wären gar nicht in der Lage gewesen, die Soldaten zu überwinden. Es gab einen, der eben ein Schwert hatte, alle anderen waren da auch gar nicht für den Krieg ausgerüstet. Sie hätten nicht den Stein weggekriegt. Und vor allem in so einer hektischen Situation hätte sich keiner die Mühe gemacht, diese Grabtücher noch fein säuberlich zusammenzulegen. Und wenn du so einen Raubzug planst, dann bist du schnell unterwegs und nicht noch so, wir legen das noch schön zusammen. Waren keine Rollranger, die gesagt haben, soll danach besser aussehen wie vorher. Die jüdischen Führer hätten sicher gerne die Auferstehung abgestritten. Und sie hätten das auch wirklich erfolgreich tun können, wenn sie einfach nur die Leiche hätten zeigen können. Aber sie konnten keine Leiche zeigen, weil es einfach keine Leiche gab. Durch die Geschichte hindurch bis zum heutigen Tag glauben viele Wissenschaftler, die sich mit den Umständen der Auferstehung auseinandergesetzt haben, dass Jesus wirklich lebt. Ein Simon Greenleaf, der von der Harvard School Law in den Vereinigten Staaten kam, im 19. Jahrhundert zu dem Schluss, also war es unmöglich, dass sie, was sie geschrieben hatten, fortdauernd hätten bestätigen können, wenn Jesus nicht auferstanden wäre. Und wenn sie diese Tatsache nicht mit absoluter Sicherheit gewusst hätten. Greenleaf begann, als er das untersucht hat, an Jesus Christus als den Messias zu glauben. Paulus beschreibt, dass mehrere Menschen Augenzeugen der Auferstehung waren. Es gab nachher auch die Überlegung, vielleicht war das einfach nur eine Halluzination. Die haben das sich so sehr gewünscht, dass es dann auf einmal so, ich kenne das ja auch, als junger Kerl, als ich in meine Frau verliebt war und sie noch nichts davon wusste, da kann ich mich dran erinnern, dass ich diesen Prozess des wie teile ich ihr mit, so nach dem Motto, willst du mit mir gehen? Ja, nein, vielleicht. Also man überlegt sich ja, wie bringe ich's rüber? Und das Ganze wird so vereinnahmt, dass ich manchmal im Traum aufgewacht bin und dachte, hey, wir sind schon befreundet. Ich weiß genau, wie es sich anfühlt. Vielleicht haben die Jünger das einfach nur halluziniert. Aber eine Halluzination hat manchmal einer, der vielleicht nicht ganz klar bei Verstand ist. Aber wir haben es da mit Leuten wie einem Steuereintreiber, die halluzinieren nie. Wir haben es mit Fischer, die wissen, was Arbeiten angeht, die wissen, wie es sich anfühlt, von die ganze Nacht durchzuarbeiten und tagsüber die Netze zu flicken. Wir haben es mit den verschiedensten bodenständigen Leuten zu tun, die echt Muffensausen hatte. Da hatte keiner Zeit für Halluzinierung. Und aus der Medizin heraus habe ich mir sagen lassen, eine Halluzination können nicht mehrere Leute exakt die gleiche haben. Paulus beschreibt hier in 1. Korinther 15, aus seiner Warte, und da heißt es in Vers 3 und folgende, ich habe euch das weitergegeben, was am wichtigsten ist und was auch mir selbst überliefert wurde. Dass Christus für unsere Sünden starb, genau wie es in der Schrift steht. Er wurde begraben und ist am dritten Tag von den Toten auferstanden, wie es in der Schrift steht. Er wurde von Petrus gesehen, dann von den 12 Aposteln. Danach sahen ihn mehr als 500 seiner Anhänger auf einmal, von denen die meisten noch leben. Nur einige sind inzwischen gestorben. Dann wurde er von Jakobus gesehen und später von allen Aposteln. Als letzter von allen habe auch ich ihn gesehen, so als wäre ich zur falschen Zeit geboren worden. Denn ich bin der geringste der Apostel und eigentlich nicht wert, Apostel genannt zu werden, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt habe. Was für eine krasse Sache. Paulus beschreibt hier, Leute, wenn ihr die Auferstehung anzweifelt, es gibt noch Augenzeugen. Ihr könntet euch mit denen unterhalten, wenn ihr euch die Mühe machen möchtet, die zu sprechen. Und dann die Kraft der Auferstehung macht für mich auch noch was deutlich. Einer, der die Gemeinde Jesu verfolgt hat, der für den ersten Märtyrertod verantwortlich war, erfährt die Kraft der Auferstehung an seinem eigenen Leben und sagt, damals war ich ein Hasser der Gemeinde, ein Hasser dieser Lehre und dieses Jesus-Phänomens und ich habe Vergebung erfahren und ich darf jetzt mit Gewissheit wissen, er lebt, er vergibt und er liebt. Die Auferstehung ist die einzige logische Erklärung dafür, dass sich die Leben der Jünger völlig verändert haben. Man muss sich das so vorstellen, während seinem Gerichtsfall sind die Jünger wirklich, hatten Muffensausen bekommen, die sind davongelaufen, die sind während Jesus im Grab lag, haben die sich eingeschlossen in einem Saal und wussten nicht, was sie jetzt tun sollten als nächstes. Sie haben nicht damit gerechnet, dass Jesus von den Toten aufersteht. Aber nach der Auferstehung, nach Pfingsten, waren die gleichen Männer und Frauen von der Kraft des Auferstandenen verändert worden. Und in seinem Namen haben sie die Welt auf den Kopf gestellt. Ich habe von einem englischen Pastor Folgendes gehört, der sagte, wisst ihr, das ist echt so ein bisschen komisch, wenn ich mich unter Leute begebe, die fragen, was machst denn du so? Und ich sage, ich bin Pfarrer, dann ist vielleicht einerseits Erstaunen, andererseits Desinteresse. Ah ja, okay. Und er sagt, ja, ich bin neulich, bin ich im Flugzeug geflogen, war unterwegs und dann wurde ich von meinem Nebensitzerin gefragt, was machst du? Oder was machen Sie so? Und dann sagt er, ich bin für ein weltweites Unternehmen tätig. Wirklich? Ja, wir haben Stützpunkte auf der ganzen Welt. Wirklich? Niederlassung, genau, Niederlassung. Ja, wir haben Krankenhäuser, wir haben Kindergärten, wir haben Schulen. Wirklich? Ja, wir kümmern uns um den Menschen von seiner Geburt über die Lebensphase des Teenagerseins bei der Heirat und bis hin zur Beerdigung. Wir kümmern uns um den Menschen. Die Frau mit ganz großen Augen. Wirklich? Ja, wie heißt denn das Unternehmen? Es ist die Kirche Jesu Christi. Und ich war echt von den Socken. Hätte einfach nur gesagt, ich bin Pastor in einer Gemeinde, das hätte die gar nicht begriffen. Es gibt keine andere, noch so dynamische Bewegung auf der Welt, die entstanden ist. Coca-Cola, der Weltfußballverband, haben niemals diesen Einfluss, den die Gemeinde Jesu weltweit hat und immer mehr hat. Bei all dem Druck, der über die Jahrhunderte vom ersten Auftreten da war. Es war noch nie so, dass Christsein etwas Einfaches war auf der Welt. Wir erleben es hier so. Aber die Menschen mussten schon immer für ihren Glauben bereit sein zu sterben. Und die ersten Jünger taten das. Und nach den Berichten, die wir vor eineinhalb Wochen in Dieburg gehört haben, ist es so dass heute mehr Menschen denn je für ihren Glauben an Jesus Christus sterben müssen wie jemals zuvor. Was für eine krasse Sache. Unser Leben besteht doch nur aus Arbeit, Essen und Schlafen. Und hier erinnert mich das an eine Raupe. Eine Raupe arbeitet, isst und schläft. Die füttert sich durch ein Blatt nach dem anderen. So eine Raupe ist zum Teil auch wirklich eklig und hässlich anzusehen. Manch so eine Raupe, die kann ganz offen, hat keine Angst vor Fressfeinden, weil sie so giftig ist, dass sie auch bunt für die anderen offensichtlich ist und die wissen, wir lassen unsere Finger davon. Dann denke ich so, wie sind wir Menschen manchmal gestrickt? Manchmal denke ich, oh, wir sind irgendwie auch manche nicht wirklich schön anzusehen. Wie sagte mal ein Freund von mir, manch ein Mensch bräuchte echten Waffenschein, so wie er mit der Ausstrahlung rumläuft und seinem Gesicht. Und dann leben wir in einem Trott Arbeit, Essen, Schlafen. Und die Menschen versuchen uns zu sagen, befriedige deine Bedürfnisse durch Konsum, durch sexuelle Freiheit und Vielfalt und guck, dass du die Wirtschaft ankurbelst. Erstmal nach dir schauen. Und das ist eigentlich ein Sklaventrott wie so eine Raupe. Und welche Perspektive hat so eine Raupe? Ist da wirklich tief drin dieses Wissen und diese, es kommt die Zeit, da wird eine Umgestaltung passieren, dass ich in die eigene Berufung hinein, in die eigentliche Berufung hineinkomme. Wenn wir an Jesus und an seine Auferstehung glauben, dann dürfen wir wie eine Raupe erwarten, das Beste kommt noch. Ich habe das ein bisschen nachgelesen. Es ist ja hochinteressant, wie die Zeitphasen sind des Raupendaseins, der Metamorphose, der Umgestaltung und dann das Leben als Schmetterling. Und es gibt einige Schmetterlingsarten, die relativ kurze Lebensdauer als Schmetterling haben, weil es gar nicht vorgesehen ist, dass in der Phase was essen. Das heißt, die haben vorher ganz viel gefuttert, dann kommt die Umgestaltung dann in diesem herrlichen Leib und da wird nichts mehr gegessen. Da geht's zur großen Hochzeit, zur großen Vereinigung und danach sind sie weg. Wir sind, was für ein Bild, aber für die Menschheit. Wir sind nicht arme Würmlein, die als solches irgendwann nur verrecken, sondern da passiert eine Umgestaltung, wenn wir das wollen. Und es kommt eine herrliche Hochzeit, die auf uns wartet. Dieses, dass Gott mit seinem Volk zusammen sein möchte. Jesus sagt in Johannes 11, Vers 25, Ramona hat es uns eingangs gesagt, Jesus spricht zu Martha, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, auch wenn er stirbt. Gott verändert. Und hier habe ich drei Bilder, die das echt ausdrücken. Gott verändert. Er macht aus Raupen Schmetterlinge. Er macht aus Sand Perlen. Und er macht aus Kohle Diamanten. Wenn du willst, wirkt diese Kraft der Auferstehung auch in dir zu etwas Kostbarem, zu etwas Wertvollem, zu etwas Beständigem, was Ewigkeitswert hat. Und ich hoffe, dass ich uns hier nicht nur unterhalten habe, sondern dass wir für uns, jeder für uns auch diese Frage echt stellt, will ich so eine einfach nur eine fressende Raupe sein? Bin ich bereit, diese Umgestaltung vornehmen zu können, um dann als ein wunderbarer Schmetterling zu sein, in die eigentliche Berufung unseres Daseins zu kommen? Und es ist so, dass das schon hier und jetzt beginnen kann. In 2. Korinther 3, Vers 18, Da sagt Paulus, ja, wir alle sehen mit unverhülltem Gesicht die Herrlichkeit des Herrn. Wir sehen sie wie in einem Spiegel. Und indem wir das Ebenbild anschauen, wird unser ganzes Wesen so umgestaltet, dass wir ihm immer ähnlicher werden und immer mehr Anteil an seiner Herrlichkeit bekommen. Diese Umgestaltung ist das Werk des Herrn, sie ist das Werk seines Geistes. Gott lädt uns ein, ruft uns dazu, dass wir die Umgestaltung zulassen, die er vorgesehen hat. Und das beginnt schon im Hier und im Jetzt. Ramona hat mich gefragt, was war vorher und was ist jetzt? Ich bin überzeugt davon, dass ihr, die ihr Jesus schon mal euer Leben anvertraut habt, die ihr Buße getan habt und gesagt habt, Jesus, ich bitte dich echt, vergib mir meine Sünden, ich glaube an deinen Tod, an deine Auferstehung, dass ihr eigentlich eine lebendige Biografie habt, wir sagen, so war es früher und jetzt ist es anders. Die meisten Leute freuen sich einfach nur, wenn sie vom Abnehmen her sagen können, Bilder zeigen können, so sah ich vorher aus und so sehe ich jetzt aus. Das ist aber völlig Nebensache. Das ist nur eine Hülle, die irgendwann weggeht. Wichtig ist, was ist in deinem Herzen, was ist in deiner Seele? Kannst du sagen, vorher war bei mir der Zweifel, die Trauer, die Angst vor Annahme, und ich bin aber durch die Umgestaltung mit einer Perspektive für die Ewigkeit und vor allem, ja, ich weiß, gut, ich selber raub jetzt keinen Kaufland mehr aus, auf der Suche nach Bier. Aber es gibt auch in meinem Leben sicher wieder Dinge, wo ich merke, ich muss um die Vergebung bitten, weil es Dinge sind, wo ich eigennützig, egoistisch und selbstgerecht gehandelt habe. Und ich will mich nicht nur damit abtun zu sagen, ja, so bin ich halt, so müsst ihr mich aushalten, sondern ich bitte jeden Tag neu drum, Herr, gestalte du um und verändere du in dein Bild hinein. Ich lade uns ein, die Augen zu schließen. Ich möchte hineinfragen, bist du jemand, der vielleicht für dich sagt, ich möchte eine Umgestaltung des Auferstandenen erleben? Vielleicht bist du schon als Christ unterwegs oder du hast für dich empfunden, ich war ja irgendwie schon so gläubig unterwegs, aber irgendwie passiert nichts. Dann lade ich dich ein, heb doch deine Hand und sag, Jesus, ich möchte durch die Kraft der Auferstehung wieder neu diese Perspektive kommen von der Raupe zum Schmetterling. Ich lade dich ein, auch wenn du vielleicht jemand bist, der sagt, ich habe noch gar nichts davon gewusst. Für mich war Ostern noch nie so präsent, dass es was mit mir und meinem Glauben, meiner Herzenshaltung zu tun hat. Lade ich dich ein, wenn du Jesus dein Leben anvertrauen möchtest, wenn du an die Auferstehung glaubst und dass eine Ewigkeit für uns wartet, dann heb jetzt auch die Hand. Und wir wollen beten miteinander. Ist jemand da, der eine Veränderung erleben möchte? Ja, danke. Danke, ja. Halleluja. Ja, es sind einige, die sagen, ich möchte, dass die Umgestaltung, die Gott bewirken kann in meinem Leben, noch mehr und mehr sichtbar wird. Halleluja, Jesus, ich möchte für diese Menschen beten, die du auf dem Herzen hast, die du ziehst. Und ich bete echt, dass in unserer aller Herzen echt etwas von dem freigesetzt wird, dass wir an die Kraft der Auferstehung glauben, dass wir die Berichte und Beweise, die uns die Bibel hier gibt, als zuverlässig, glaubwürdig erachten und dass vor allem die Kraft sichtbar wird. Die Kraft deines Heiligen Geistes in unserem Leben, in unserem Handeln und in unserem Miteinander, in der Begegnung mit anderen Menschen. Jesus, ich bete echt, dass hier eine Freisetzung geschieht, dass diese Menschen, die diese Umgestaltung echt jetzt in ihrem Herzen wirklich wollen, auch mir oder uns echt berichten können in einiger Zeit, es hat sich was verändert. Die Kraft des Auferstandenen wirkt in mir mehr denn je. In Jesu Namen bete ich jetzt um deinen Segen. Ich danke dir für Ostersonntag. Ich danke dir, dass du lebst und uns Leben schenken möchtest. In Jesu Namen. Amen.